Der Radio 1 und Freitagssalon. Live aus dem Literaturhaus Berlin. Mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier im Literaturhaus in der Fasanenstraße und wo immer Sie sind, als Hörerinnen und Hörer des RBB. In Ägypten findet gerade der Weltklimagipfel statt, ja, noch bis Freitag. Und da hat der amerikanische Präsident gesagt, die USA wollen in den kommenden Jahren ganz viel CO2 einsparen und eine neue Ära des Wachstums einläuten, das von sauberer Energie getrieben wird. Ja, die wollen viel Geld in die Entwicklung von Batterien und Wasserstofftechnologie stecken und diese Ergebnisse ihrer Forschungen dann anderen Ländern zur Verfügung stellen. Und auf diese Weise wird der Übergang in eine CO2-arme Zukunft gelingen. Es gibt viel zu tun, aber wir können das zusammen schaffen, hat Joe Biden gesagt. Und dann gab es ganz viel Applaus in Ägypten. Wenn ich das richtig sehe, dann ist das auch kurz zusammengefasst die Linie, auf die alle setzen, ja, auf die wir uns sozusagen geeinigt haben. Wir stellen also auf CO2-neutrales Wachstum um. Wir retten den Planeten und uns selber und machen im Wesentlichen weiter wie bisher. Toll. Und jetzt ist aber hier heute Abend jemand zu Gast, die sagt, das geht gar nicht. Es ist alles Quatsch. Es gibt gar kein grünes Wachstum und es gibt auch keinen sanften Übergang dahin. Und wenn wir den Planeten und uns selbst retten wollen, dann geht das nur ohne Kapitalismus. Es muss alles schrumpfen. Wir müssen unser System auf eine gesteuerte Wirtschaft umstellen, ja, eine Kriegswirtschaft. Und wenn wir dann Glück haben, wenn wir Glück haben, leben wir am Ende auf ewig so wie im Jahr 1978. Das steht alles in dem Buch Das Ende des Kapitalismus, geschrieben von Ulrike Herrmann. Herzlich willkommen, Frau Herrmann.
Ja, hallo.
Liebe Frau Herrmann, bevor wir über die Diskrepanz, die klitzekleine Diskrepanz zwischen Ihrem Zukunftsentwurf und dem, was alle anderen sagen, sprechen, stelle ich Sie kurz vor. Sie wurden 1994 in...
Nee, 64.
94 war aber auch nicht schlecht.
Naja, leider bin ich schon 58.
Über das Alter, wir wollen über das über Alter spricht man ja gar nicht. Alter, 94, 64. Jedenfalls wurden Sie aber in Hamburg geboren, oder?
Das stimmt.
Okay. In Langenhorn?
Genau. Gut. Direkt neben Helmut Schmidt.
Ach echt?
Ja.
Und Loki?
Und Loki. Das Loki hat mir beigebracht, wie man rechnet.
Ach echt?
Ja. My claim to fame.
Gut, das werden wir dann sehen, wenn wir mit Ihrem Buch hier durch sind. Ob das, wie das, das sehen wir dann. Sie haben jedenfalls Bankkauffrau gelernt, dann Journalistin und Geschichte und Philosophie studiert. Sie waren mal in der CDU.
Das stimmt auch.
Jugendsünde. Später bei den Grünen.
Stimmt auch.
Also vielleicht doch keine Jugendsünde?
Nee, ich habe Schwarz-Grün vorweggenommen.
Wollte ich gerade sagen damit. Sie arbeiten seit vielen Jahren bei der Taz, passt also alles bestens zusammen und haben eine Menge Bücher, das war eine kleine Spitze, über
das
Wirtschaft.
Das habe ich verstanden.
Ah, okay, alles klar. Und Sie haben viele Bücher über Wirtschaft und Gesellschaft geschrieben, darunter Sieg des Kapitals, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung und jetzt das Ende des Kapitalismus.
Genau.
Lauter Thriller. Die Titel spiegeln einen Erkenntnisprozess wider, scheint mir so. Ja, Sieg des Kapitals, kein Kapitalismus, auch keine Lösung. Jetzt das Ende des Kapitalismus. Unser Thema ist kompliziert. Ich selber verstehe ehrlich gesagt sehr wenig davon, von diesem Klima- und Wirtschaftssachen. Lassen Sie uns also bitte langsam herantasten, Schritt für Schritt, bis wir am Schluss im Jahr 1978 landen. Hat denn Joe Biden in Ägypten Unsinn geredet?
Also das muss man differenzieren. Was natürlich richtig ist, ist, dass wir so viele Windräder installieren müssen, so viele Solarpaneele installieren müssen, wie wir können. Und richtig ist auch, grünen Wasserstoff auszubauen, weil das weiß ja jeder, die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer, es gibt Flauten und grüner Wasserstoff ist sozusagen die einzige wirklich langfristige Speichermöglichkeit, die es gibt. Also ich bin nicht gegen diese ganze technische Entwicklung, die ist absolut zwingend. Aber mein Punkt ist eben, dass selbst wenn wir so viele Windräder aufstellen, wie wir können, es nicht möglich ist, grünes Wachstum zu befeuern. Ganz einfach, weil die Ökoenergie nicht reichen wird. Also das grüne Wachstum, an das alle glauben, alle deutschen Parteien, Joe Biden, die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, die EZB und so weiter. Dieses grüne Wachstum ist eine Illusion.
Gut.
So, jetzt ist erstmal Pause.
Ja, jetzt ist erstmal Pause, weil, weil ich sage ja nicht, dass ich Ihnen nicht glaube, Frau Herrmann, aber ich meine, die Weltbank, der Präsident der Vereinigten Staaten, unser geliebter Bundeskanzler und so, was ist denn mit denen? Haben die das alle nicht verstanden? Haben die ihr Buch nicht gelesen, obwohl es doch ein Bestseller ist? Oder wie kommt das dann zustande? Alles Lüge?
Also ich kann jetzt natürlich nicht über Olaf Scholz oder Robert Habeck reden, ganz einfach, weil ich die persönlich gar nicht kenne. Aber dass das grüne Wachstum immer noch propagiert wird, liegt einfach daran, dass die Wähler diese Illusion glauben wollen. Und dass es natürlich einfach bequem ist. Weil grünes Wachstum bedeutet, das hatten Sie ja eigentlich in der Moderation auch schon angedeutet, dass man auf technische Lösungen setzt. Alles kann bleiben wie bisher. Und die fossile Energie, also Gas, Öl, Kohle, wird einfach ersetzt durch klimaneutrale Energie, also vor allen Dingen durch Solarpaneele und Windräder. Aber die Strukturen bleiben gleich. Und sozusagen das Symbol für diese ganze Idee vom grünen Wachstum ist dann das Elektroauto. Nicht? Alles bleibt gleich, die Garage, die Straße, die deutsche Automobilindustrie. Und der Verbrennermotor, der früher eben Diesel und Benzin gebraucht hat, der wird ersetzt durch eine Batterie und dann wird eben Strom getankt und alles ist schön. Ne? Und das einzige Problem an dieser wunderbaren Idee, dass man das technisch lösen kann, liegt eben daran, dass man nicht genug Ökoenergie haben wird, um diesen ganzen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern. Sondern das läuft raus, um das schon mal vorwegzunehmen, auf grünes Schrumpfen.
Wir werden das ja gleich im Detail besprechen. Ich möchte doch nur trotzdem an diesem einen Punkt bleiben, weil auch wenn man jetzt nichts versteht von der Sache, ist der Abstand zwischen dem, was Sie sagen und dem, was die anderen sagen, so groß, dass man sich nochmal fragen muss. Sie haben jetzt eben gesagt, die Wähler wollen es nicht anders hören. Es ist so schön bequem. Das heißt, sind denn alle unsere Politiker so zynisch und unwissend und manipulierend und auch diese ganzen Institutionen und so, das ist ja ein ganz schön düsteres Bild, was Sie dann da zeichnen, oder?
Also ich gebe Ihnen insofern recht, nicht? Als ich auch erstaunt war, dass ich dieses Buch schreiben muss. Also ich dachte, dass schon jemand vor mir darauf gekommen wäre. Ist aber nicht, also habe ich es gemacht.
Okay, danke für diese Antwort. Dann fangen wir mal an, damit auch Leute wie ich, die nicht Wirtschaft studiert haben, es verstehen. Was meinen wir überhaupt, wenn wir von Wachstum sprechen und wo ist das Problem?
Ja, genau. Also Wachstum ist ein Begriff, der auch viele Volkswirte verwirrt. Dabei ist das eigentlich ganz einfach. Ne? Also interessant ist Wachstum pro Kopf. Weil nur wenn pro Kopf, also pro Person, pro Bewohner, dass es einen Zuwachs an Wohlstand gibt, werden wir alle reicher. So, jetzt ist ja das Interessante, dass wir Menschen immer zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf haben und wir werden auch nicht intelligenter. Das heißt, wenn es Wachstum pro Kopf gibt, dann liegt es nicht an unserer Arbeit, sondern am Einsatz von Technik. Und jetzt weiß jeder, aber es wird trotzdem gerne ignoriert, dass diese Technik, sprich die Maschinen, nur laufen, wenn man Energie einsetzt. Ohne Energie tut sich da gar nichts, dann ist das totes Kapital. So, und diese Energie, das ist eben tatsächlich das Zentrum des Kapitalismus, war bisher immer fossile Energie, also Gas, Öl, Kohle. Und hatte als dummerweise als Nebeneffekt eben, dass gigantische Mengen an Treibhausgasen, sprich CO2, entstanden sind, einfach bei der Verbrennung dieser fossilen Brennstoffe. So, und das heißt, und das muss man wirklich ganz ernst nehmen, dass die Klimakrise die andere Seite des Kapitalismus ist. Das gehört zusammen. Es ist nicht so, dass die CO2-Emissionen irgendwie ein dummer Zufall wären oder nach dem Motto, da hat jemand nicht aufgepasst. Da ist dummerweise eine Umweltsünde begangen worden, sondern die Klimakrise zielt in das Zentrum des Kapitalismus.
Sie koppeln jetzt auch in dem, was Sie eben gesagt haben, das alles an den Energieverbrauch und sagen, Wachstum gibt es nicht durch Arbeit, sondern durch Technologie.
Genau.
Da muss ich als Geistesarbeiter natürlich sofort widersprechen und sagen, aber wenn ich jetzt ein tolles Bild male und das wird verkauft, dann ist sozusagen ja auch ein Wert geschaffen worden. Wenn ich einen Film mache und jetzt mal die CO2-Kosten abziehe, die zu seiner Erstellung gemacht notwendig waren, entsteht trotzdem ein gigantischer Mehrwert. Kurz und gut sozusagen, ja, was man Intellectual Property auch nennt auf Englisch, stellt doch einen immer größeren Teil auch unserer Wirtschaftsleistung, in manchen Ländern sogar einen erheblichen Teil der Wirtschaftsleistung dar. Was ist denn damit?
Erstmal gar nichts. Also, nein, um das zu erklären, also weil Kunst so mystifiziert wird, nehme ich ein anderes Beispiel, wo das einfach viel deutlicher wird.
Sie haben einen Bestseller geschrieben. Sie haben praktisch also das Wachstum des Buchmarktes durch die Arbeit Ihres Kopfes und nicht durch irgendeine Technologie sozusagen befördert. Sie sind selber ein Gegenbeispiel.
Ja, das finden auch viele enorm lustig, dass ich jetzt mit dem Ende des Kapitalismus Geld verdiene. Nicht? Dass, diese Ironie,
also ich kann Ihnen das, so nicht. Also.
Das ist nett von Ihnen, aber diese Ironie ist auch schon anders aufgefallen. Aber jetzt noch mal Entschuldigung.
Schön, dass es Ihnen gute Laune macht.
Ja, das finden auch so viele ganz erstaunlich. Nicht? Ich schreibe eigentlich über den Untergang der Welt, bin aber bester Stimmung. Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht erklären.
Ich schon. Das liegt an Langenhorn.
Ja, genau. Das sagen Sie, weil Sie es noch nie gesehen haben. Aber,
ich komme aus Hamburg.
Ja, ich weiß, aber nicht aus Langenhorn. So, jedenfalls, um nochmal jetzt ernsthaft zu werden, dass das ja schwierig ist, ja genau. Wenn man mit einem Buch Geld verdient oder mit einem Bild, dann hängt das nicht an einem selbst, sondern an der Produktivität der Wirtschaft, in der man lebt. Das ist aber bei Kunst sehr schwer zu erkennen, weil Kunst eben dieses Mythische hat. Nach dem Motto ist es ganz großer, da ist irgendwie ein Genie am Werk. Deswegen kann man das nochmal banaler am Beispiel von Busfahrern erläutern. Dieses Beispiel ist nicht von mir, sondern von einem sehr guten Volkswirt, der in Großbritannien lehrt, Ha-Yun Chang, eigentlich Südkoreaner, jetzt an Cambridge. Und der hat das Phänomen mal illustriert am Beispiel, wie gesagt, von Busfahrern. Also man guckt sich einen Busfahrer in Indien an, der fährt mit seinem Bus 50 Leute. Und dann gibt es einen Busfahrer, sagen wir mal Sven, der fährt auch einen Bus, auch 50 Leute, in Schweden. Sagen wir mal, der Inder heißt Ram. Dann ist es so, dass Sven in Schweden, obwohl er einen Bus fährt, genau wie Ram in Indien, 50 Mal mehr verdient als Ram. Das liegt nicht am Bus, das liegt auch nicht an Sven, sondern das liegt daran, dass Sven in Schweden Teil einer produktiven Wirtschaft ist, die eben sehr viel Technik einsetzen kann, sehr viel Energie einsetzen kann, um damit Wohlstand zu erzeugen. So, und daran sieht man, dass also alle Geisteswissenschaften Teil der produktiven Wirtschaft sind, zu der sie gehören. Oder um nochmal ein anderes Beispiel zu nehmen, so quer durch die Jahrhunderte, damit das auch klar wird. Lehrer machen heute das Gleiche wie im 19. Jahrhundert. Sie unterrichten Schüler. Nicht? Und um es mal ein bisschen zu vereinfachen, sagen wir mal einfach, ein Lehrer heute unterrichtet 30 Schüler pro Klasse und im 19. Jahrhundert auch. Trotzdem ist es so, dass der Lehrer, obwohl er nicht produktiver geworden ist, er macht immer das Gleiche. Heute verdient ein Lehrer unendlich viel mehr als jemand im 19. Jahrhundert. Und das liegt natürlich nicht am Lehrer, sondern das liegt daran, dass inzwischen die Gesamtwirtschaft enorme Mengen an Kapital, sprich an Technik einsetzen kann und durch den Energieeinsatz dann eben Wohlstand produziert. Man muss wirklich wegkommen von dieser Idee, dass Arbeit allein schon alles wäre.
Was wäre denn grünes Wachstum, wenn es denn gäbe? Was ist damit gemeint?
Ja, das dachte ich, hätte ich jetzt vorhin schon erklärt, aber nochmal. Grünes Wachstum ist die Hoffnung, dass man eben die Technik, sprich die fossile Energie, also Gas, Öl, Kohle, einfach durch erneuerbare Energie, also durch Solarpaneele und Windkraft ersetzt.
Sie sagen, dass das nicht geht. Darüber sprechen wir gleich. Ich stelle aber erstmal die andere Frage. Und warum verzichten wir nicht einfach auf das Wachstum? Wir können sagen, jetzt so wie jetzt ist es doch okay. Muss ja vielleicht nicht 1978 sein. Das würde mich ehrlich gesagt in Angst und Schrecken versetzen, die Vorstellung. Aber nur um das mal vorwegzunehmen, denn ich war damals schon auf der Welt. Mal angenommen, sagen wir heute oder auch vor 10 Jahren oder so. So jeder hat irgendwie so ein iPhone und so wie es da okay, so wie es jetzt ist. Warum bleibt es nicht so?
Ja, eine super Frage. Also das ist tatsächlich ganz wichtig zu verstehen, warum der Kapitalismus immer Wachstum braucht, um stabil zu sein und warum er ohne Wachstum sofort in schwere Krisen gerät und warum nicht das möglich ist, was Sie beschreiben, nämlich warum können wir nicht einfach stagnieren? Uns geht es im Durchschnitt ja sehr gut, also es gibt natürlich Arme in Deutschland, aber insgesamt im Durchschnitt läuft es hier super. Warum kann man nicht einfach mal ganz gemütlich auf dem Niveau schippern, auf dem wir sind und dann uns mal ganz entspannt überlegen, was wir jetzt mit der Klimakrise machen? Warum muss dieses gesamte System eigentlich strukturell wachsen, damit es nicht in die Krise gerät? So, und da sind drei Mechanismen wichtig, die so sich ineinander verknäueln und dann diesen Wachstumszwang im Kapitalismus erzeugen. Der erste Mechanismus ist sozusagen der Geldkreislauf im Kapitalismus. Es ist nur möglich, Wachstum zu haben, wenn man Kredite aufnimmt. Und gleichzeitig ist es so, dass man dann diese Kredite nur zurückzahlen kann, wenn es auch das erhoffte Wachstum gibt. Es geht hier um die Kredite an sich, nicht um die Zinsen. Das ist ein sehr häufiges Missverständnis, sondern in dem Moment, wo das Wachstum ausbleibt, kann man die Kredite an und für sich nicht mehr tilgen. Und dann ist natürlich schon allgemeines Chaos angesagt. Unter anderem gehen dann die Banken pleite. So, das ist der erste Mechanismus. Der zweite Mechanismus ist auch etwas, was eigentlich jeder weiß. Unternehmen investieren nur, wenn es zusätzliche Gewinne gibt. Zusätzliche Gewinne auf volkswirtschaftlicher Ebene sind aber genau das Gleiche wie Wachstum. Wenn es also kein Wachstum gibt, gibt es keine zusätzlichen Gewinne, keine Investitionen. Das System kollabiert, weil zum Beispiel in Deutschland sehr viele Menschen inzwischen in der Investitionsgüterindustrie beschäftigt sind. Darf ich noch zum dritten kommen? Oh, ja, ja. Der dritte Mechanismus ist das Thema Vollbeschäftigung. Also dadurch, dass man ständig investiert in die Technik, in die Produktivität, ist es so, dass man die Waren in den etablierten Märkten mit immer weniger Beschäftigten herstellen kann. Es würde zu Arbeitslosigkeit kommen, wenn es nicht andere Branchen gäbe, die völlig neu sind eben und durch das Wachstum entstehen, wo neue Stellen geschaffen werden. Um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, nur damit Sie sich das ungefähr vorstellen können. Vor 20 Jahren gab es noch keine Animateure auf Kreuzfahrtschiffen. Ganz einfach, weil es diese ganze Kreuzfahrtschiffsindustrie, ich sage nur AIDA, in dieser Form nicht gab. Heute sind da Tausende beschäftigt. Oder was anderes, auch vor 20 Jahren war das eher eine Nischenexistenz. Heute sind das Millionen, ist Webdesign in allen Varianten. Ob das jetzt Computerspiele sind, Webanzeigen oder sonst was, Webdesigner gibt es weltweit, also wie Sand am Meer. So, und da sehen Sie, dass einfach neue Branchen dafür sorgen, und das ist alles Wachstum, dass es bei Vollbeschäftigung bleibt, trotz dieser ständigen technischen Entwicklung. Und das alles führt zu diesem Wachstumszwang.
Man könnte aber doch auch sagen, es gibt einen gegebenen Markt und die Unternehmen befinden sich im Wettbewerb um Marktanteile. Da muss doch gar keiner wachsen. Da kann ich doch wachsen, aber auf deine Kosten, wenn wir in einem Nullsummenspiel wären.
Nee.
Warum nicht?
Ja, also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen.
Also ich gebe mir mal ein Beispiel. Ja, okay. Nehmen wir mal den Markt der Zeitungen in Deutschland.
Ja, ein trauriges Beispiel, genau.
Ja, kommt drauf an, von wo aus Sie es betrachten. Es gibt eine bedeutende deutsche Wochenzeitung, die hat die Zeit, die hat ihren Marktanteil in den vergangenen Jahren sehr stark ausgeweitet, zu Lasten des Sterns und des Fokus. Traurig für Stern und Fokus, aber vielleicht sind die auch selber schuld. Toll für die Zeit, vielleicht haben die einen guten Job gemacht. Die Zeit ist also gewachsen in einem Markt, der aber nicht gewachsen ist.
Ja, sowas gibt es. Das ist aber jetzt die rein betriebswirtschaftliche Sicht. Wenn, was man ja jetzt feststellen muss bei den Zeitungen, ich weiß nicht, ob Sie das teilen würden, aber ist ja so, dass die Produktivität der Zeitungen überhaupt nicht gestiegen ist. Also ich nehme jetzt mal an, dass der Freitag immer noch mit der gleichen Menge an Journalisten erscheint, wie sagen wir mal vor 10 Jahren. Aber das können Sie besser beurteilen.
Das stimmt, das wünsche ich auch dem Freitag, weil wir gegen Personalabbau sind.
Ja, genau. Aber jedenfalls, die Zeitungen sind deswegen, da gibt es zwar Wettbewerb, ne? Aber die sind jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die Produktivität nicht steigt. Aber nehmen Sie jetzt mal die Industrie. Da ist es so, dass die gleichen Autos, die man hat, mit immer weniger Leuten hergestellt werden durch die Investitionen, weil die Produktivität steigt. Und diese ganzen Leute wären, oder es würde dann tendenziell Arbeitslosigkeit in Deutschland entstehen, wenn nicht neue Jobs und neue Branchen entstehen würden, wo diese Arbeitslosen sich dann neue Stellen finden. Das ist natürlich nicht so, dass jemand, der in der Stahlindustrie überflüssig wird, dann als nächstes Webdesigner wird. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man eine funktionierende und gut ausgestattete Arbeitslosenversicherung hat. Aber der Nachwuchs des Stahlarbeiters, der kann dann Webdesigner werden, nicht? Und so funktioniert das im Kapitalismus. Und wenn wir jetzt gar kein Wachstum hätten, dann würde durch den Produktivitätsfortschritt, durch diese technische Entwicklung, die Arbeitslosigkeit sehr stark zunehmen.
Die Arbeitslosigkeit würde zunehmen, wenn wir kein Wachstum haben. Das heißt, das ist sozusagen ein nachprüfbares Gesetz. Ja? Das ist eine Tatsache, die Sie beschreiben.
Genau.
Ich frage es deshalb, weil es ja auch, ich jetzt zum Beispiel als Laie hätte jetzt gedacht, vielleicht definieren wir einfach Wachstum dann anders. Sagen, es geht jetzt dann gar nicht mehr darum, dass die Zahlen wachsen, sondern meinetwegen die Zufriedenheit der Leute oder was macht ein Unternehmen an Gutem für seine Umgebung, und das wird dann irgendwie umgerechnet in Punkte und dann sagt man, BMW ist dieses Jahr ganz toll gewachsen, obwohl vielleicht gar nicht mehr Autos verkauft wurden, vielleicht sogar weniger Autos, aber dafür hat BMW trotzdem andere tolle Sachen gemacht, und dann sagt man, BMW ist gewachsen. Und die Leute, die bei BMW arbeiten, freuen sich ganz doll darüber, weil sie das Gefühl haben, sie sind in einem Unternehmen, was auf dem Wachstumspfad ist. Das ist ja für uns psychologisch wichtig zu sagen, es geht immer nach vorne. So, das zieht aber die Wurst nicht vom Teller, merke ich schon.
Nee, genau. Also es gibt immer diese Idee, dass es auch sowas geben könnte wie qualitatives Wachstum. Aber das ist eine Illusion. Es gibt vielleicht mehr Qualität, aber nicht mehr Wachstum. Das wird immer durcheinander gebracht. Also um vielleicht auch nochmal das klarer zu machen an einem Beispiel, das auch immer kommt, dann sagen die Leute, ja, aber man könnte das doch so machen, wenn der Kapitalismus Wachstum braucht, dann haben wir eben mehr Lehrer und mehr Pfleger oder mehr Künstler. Und das ist doch dann alles virtuell und verbraucht keine Rohstoffe. Also nicht, dass Sie mich jetzt missverstehen. Ich bin durchaus für mehr Pfleger und mehr Lehrer. Aber es wäre Quatsch zu behaupten, dass die jetzt nicht die Umwelt belasten. Das würden sie ja nur dann tun, wenn die Lehrer auch nur Bildungsangebote konsumieren würden. Tun sie aber nicht, nicht? Ein Lehrer will dann auch nach Bali fliegen. Oder anders gesagt, das ist auch nicht von mir, sondern ein schöner Satz von dem Postwachstumsökonom Nico Pech. Jeder einzelne Euro, den man ausgibt, ist letztlich der Anspruch, die Umwelt zu ruinieren. Nicht? Und ob ich das jetzt als Lehrer tue oder als Mitarbeiter bei BMW, ist eigentlich Schnuppe.
Ja, meine Damen und Herren, Sie sind bei Radio 1 und im Freitagssalon aus dem Literaturhaus Berlin und in einem kleinen volkswirtschaftlichen Seminar. Ich hoffe, dass Sie noch mithalten und bei uns sind. Ich gebe mir große Mühe. Wir sind aber oft, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Nur eine Sache noch, Frau Herrmann. Sie haben eben gesagt, der Ökostrom reicht nicht, ja, um diesen Level an Produktion, Produktivität, Innovation, Technologie, Wachstum, mit einem Wort Kapitalismus zu decken. Der Ökostrom wird niemals reichen. Woher wissen Sie das?
Ja, das weiß ich deswegen, weil wir 2025 klimaneutral sein müssen. Das steht so im deutschen Klimagesetz und das ist auch vorgegeben vom deutschen Bundesverfassungsgericht. So, jetzt kann jeder mitrechnen, ne? Das sind noch 22 Jahre, die wir da haben. So, und man weiß einfach aus der Geschichte der Technik, dass die Zyklen von technologischen Innovationen, von der Entdeckung einer Technik bis zu ihrer Massentauglichkeit, viel länger sind als 22 Jahre. Das heißt, wir müssen die Klimakrise bewältigen mit der Technik, die wir haben. Und dann ist ganz sicher, dass man nicht beliebig viel Ökostrom produzieren kann. Um das vielleicht nochmal zu belegen, dass Technologie doch sehr lange dauert, um sich massentauglich durchzusetzen, nehmen wir mal den Computer, den ja jetzt wirklich jeder kennt und der auch immer im Zentrum der Forschung war. Es gab nie eine Zeit, wo irgendjemand gedacht hätte, dass der Computer nicht wichtig ist. So, und trotzdem ist es so, dass der Computer erstaunlich lange gebraucht hat, um sich durchzusetzen. Die ersten Computer wurden nämlich schon 1945, also am Ende des Zweiten Weltkrieges, erfunden. Und dass man sagen kann, dass jetzt wir in einer digitalisierten Gesellschaft leben, das ist erst jetzt der Fall, also 75 Jahre später. Und es gibt auch immer noch Bereiche, wo die Digitalisierung noch nicht angekommen ist, wie man ja in der Corona-Krise gemerkt hat, als die Gesundheitsämter anfingen, ihre Daten per Fax zu verschicken. So, und wenn man dann feststellt, okay, so eine zentrale Technik wie Computer hat 75 Jahre gedauert, um sich in der Gesamtgesellschaft durchzusetzen, dann kann man einfach sicher sagen, dass 22 Jahre bis zur Klimaneutralität zu kurz sind, als dass da jetzt noch ganz viele Wundertechnologien vom Himmel fallen könnten. Also nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich bin absolut für Technik, ich bin absolut für Innovation. Aber jetzt ist die Zeit zu knapp, um darauf noch zu setzen.
Okay, aber Sie machen natürlich, daran merkt man halt, dass Sie dann doch eben studierte Ökonomin sind oder eine sehr kluge Bestseller-Autorin oder beides gleichzeitig.
Oder eine Bankkauffrau.
Oder eine Bankkauffrau, weil Sie natürlich mit Ceteris Paribus Bedingungen argumentieren. Also Sie tun ja praktisch so, es bleibt alles so, wie es ist und der Innovationsverlauf der Technologie ist der und der und bis zu dem und dem Jahr können wir das auf gar keinen Fall erreichen. Und damit ist sozusagen die Simulation gescheitert und jetzt müssen wir praktisch in das kommen, was Sie gesagt haben mit der Kriegswirtschaft. Die Realität ist ja ein bisschen anders. Die Realität ist ja so, dass man sagt, okay, wir haben das jetzt gecheckt mit dem 1,5-Grad-Ziel, das klappt nicht. Also müssen wir uns ein anderes Ziel setzen. Wir verschieben das ein bisschen nach vorne. Und es ist ja auch nicht so, dass in 22 Jahren auf den Knopf gedrückt wird und dann geht die Welt unter und alles, was wir bis dahin nicht geschafft haben, schaffen wir danach nicht. Sondern man kann sagen, es wird dann vielleicht immer schlechter und es wird alles immer schwieriger und so. Aber der Prozess der Veränderung geht ja weiter. Und mich wundert sozusagen dieses Apodiktische, mit dem Sie diesem System seine Anpassungs- und Überlebensfähigkeit absprechen. Sie tun so, als gäbe es irgendwann so eine Art Klippe. Und wenn wir an der stehen, gibt es eigentlich nur noch, ja, weiß ich jetzt auch nicht, dann gibt es im Grunde gar keine Möglichkeit mehr. Das ist aber nicht die Erfahrung, finde ich, die so die Geschichte der Menschheit zeigt. Es gibt nicht so diese Brüche, oder? Es gibt sozusagen Prozesse der Transformation, auch zum Schlechten. Ich will jetzt nicht naiven Unsinn reden, nur sie maximalisieren irgendwie so Effekte, oder? Nein?
Nee. Wenn Sie das so
aber
fragen.
Was passiert denn in 22 Jahren, wenn wir das Klimaziel nicht erreichen?
Ja, genau.
Dann geht die Welt geht ja nicht unter von heute auf morgen, so wird es ja nicht sein.
Also wenn man jetzt den Prognosen des Weltklimarates glaubt, IPCC, dann ist das aber so, dass es diese Klippen gibt und diese Klippen heißen eben Kipppunkte. Also es gibt, wenn man erstmal Prozesse im Klimasystem anstößt, dann macht sich das selbstständig und dann kann man es auch nicht mehr kontrollieren und das wird dann eben sehr gefährlich. Also ich kann jetzt hier nicht die alle Kipppunkte aufzählen, aber so ein paar, die Sie selber kennen, weil das immer in den Medien ist. Also wenn der Permafrostboden sich auftaut, und da fängt ja schon an, dann entstehen da enorme Mengen Methan oder die werden dann freigesetzt. Und Methan ist eben ein hochwirksames Klimagas. Oder wenn wir bei 2 Grad landen, und da werden wir sowieso landen, dann ist es so, dass der Amazonas zur Steppe wird, egal ob er jetzt abgeholzt wird oder nicht. Und dann fehlen diese Bäume, die ja das CO2 binden können und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht über die Gletscher in Grönland reden. Und ein ganz großes Problem, aber das haben Sie ja sehr schön beschrieben, ist, man guckt zurück, ne? Das habe ich ja jetzt auch die ganze Zeit gemacht. Und dann stellt man fest, okay, der Kapitalismus, das System, in dem wir heute leben, ist ungefähr 1760 in England entstanden. Es ist ungefähr das Gleiche wie die Industrialisierung. Und dann hat sich das verteilt auf Europa, auf Nordamerika und dann langsam so über große Teile des Globus. Und natürlich ist man als Mensch so, dass man sagt, okay, jetzt ist das neue System, Industrialisierung, Kapitalismus ist 260 Jahre alt. Und was ist passiert? In diesen 260 Jahren hat sich die Welt um 1,2 Grad erwärmt. Dann denkt man natürlich als Mensch, okay, dann nochmal 260 Jahre, nochmal 1,2 Grad, dann ist man irgendwie bei 2,4 Grad, klingt auch noch nicht gefährlich. Und ich bin dann sowieso nicht mehr da und meine Enkel auch nicht. So, und das einzige Problem an dieser wunderbaren Idee, und jetzt komme ich wieder zur Klippe, ist, dass die CO2-Emissionen bisher deswegen so ungefährlich waren, weil der Ozean große Teile der Wärme und große Teile des CO2 absorbiert hat. So, und jetzt sind die Ozeane aber mehr oder weniger voll. Das heißt, dieser Puffer fällt weg, was dann dazu führt, dass wenn man jetzt noch CO2 emittiert, dann gehen die Temperaturen senkrecht in die Höhe. Und deswegen gibt es auch das deutsche Klimagesetz mit 2045, weil diese Erkenntnisse der Klimaforschung sind da eingerechnet, dass man bis 2045 klimaneutral werden muss, wenn man nicht das eigene Überleben riskieren will. Punkt.
Und was mit der Kernenergie?
Super Frage, danke. Ja, die Kernenergie ist leider keine Hilfe. Weil man ja auch mit der Technologie operieren müsste, die man jetzt hat. Und dann ist einfach klar, dass das Uran gar nicht reichen würde. Man muss sich klar machen, dass die Kernenergie, obwohl darüber ständig geredet wird, eine Nischentechnologie ist. Also die Kernenergie deckt im Augenblick ungefähr 5% des globalen Primärenergieverbrauchs ab. Das heißt, es gibt 441 Reaktoren und die produzieren jetzt längst nicht so viel Energie, wie Christian Lindner denkt, ne? Und wenn man jetzt aber sagen würde, ja, das soll hier alles klimaneutral sein, dann müsste man erstmal 15.000 Reaktoren bauen, was schon eine echte Herausforderung ist, weil das muss man auch sehen. Die Kernenergie ist die einzige Technik im Kapitalismus, die immer teurer wird. Normalerweise, das wissen Sie, wird alles tendenziell billiger. Also ob das jetzt Ihre Waschmaschine ist oder Ihr Kühlschrank, je mehr man davon herstellt, desto billiger wird es. Das Einzige, was immer teurer wird, ist die Kernenergie. Also da wäre schon klar, das wird richtig teuer und damit kann man dann den Kapitalismus auch nicht mehr befeuern. Aber der eigentliche Punkt ist, wenn man jetzt 15.000 Reaktoren bauen würde, nach dem Motto, dann sind wir klimaneutral, dann würde das Uran ungefähr 13 Jahre halten, das es weltweit gibt. Also es ist völlig unsinnig, überhaupt damit zu starten.
Also in Finnland sind ja sogar die Grünen für die Kernenergie. Die haben das alles dann noch nicht richtig mitgeschnitten, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Weil ich habe das Zitat der einen grünen Aktivistin aus Finnland. Ich sage es deshalb Finnland, weil die Finnen haben doch bei uns auch ein gutes Image, sind nette Leute und trinken vielleicht ein bisschen viel in der Dunkelheit. Aber sonst jedenfalls, also der Klimawandel wird noch viel, viel schlimmer sein als mehrere schwere nukleare Unfälle. Wir müssen wirklich anfangen, das Risiko der Atomenergie mit dem Risiko zu vergleichen, sie eben nicht zu nutzen. Das ist die finnische grüne Sicht auf die Atomenergie.
Mir ein Rätsel, kann ich nur sagen. Vor allen Dingen, weil ja die Finnen haben ja jetzt einen Reaktor gebaut, der wurde auch immer teurer. Also ich kann jetzt für diese finnische Politikerin nichts sagen, aber ich kann melden, dass, und das freut mich sehr, dass mein Buch schon ins Schwedische und ins Dänische übersetzt wird. Und vielleicht dringt es ja von dort auch nach Finnland durch.
Frau Herrmann, jetzt haben wir gesehen, warum das also alles nicht funktioniert. Also mangel an Ihre ganzen Prämissen und so, das stimmt, ja, und die Schlussfolgerungen, die Sie daraus ziehen. Und jetzt?
Ja, also wenn man feststellt, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um grünes Wachstum zu befeuern, dann muss man eben über das grüne Schrumpfen nachdenken. Denn die Alternative kann ja nicht sein, dass man einfach in das Klimakaos abstürzt, das sonst droht.
Lassen Sie uns über das Klimakaos nachher nochmal reden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht vielleicht die Alternative ist. Aber bleiben wir erstmal beim grünen Schrumpfen.
Also, genau.
Was heißt das?
Ja, genau. Was heißt grünes Schrumpfen?
Das klingt wie eine Krankheit. Ich habe das grüne Schrumpfen, klingt nicht gut. Das ist, will man nicht haben, das grüne Schrumpfen.
Also. Das grüne Schrumpfen wird ja, das hat Herr Augstein ja schon schön herausgearbeitet, eigentlich von niemandem gedacht, außer von mir, nicht? Also gibt es auch keine Modellierung. Deswegen habe ich mal eine kleine Schätzung angestellt. Also angenommen, es kommt richtig, richtig, richtig schlimm und man kann nur 50% der heutigen Wirtschaftsleistung mit dem Ökostrom befeuern. Dann war für mich die Frage, okay, wo landet man dann? Das kann man ja sehr schön in den Zahlen der Bundesbank sehen, wie hoch die Wirtschaftsleistung war, zu welchem Jahr. Und dann stelle ich eben fest, okay, die Hälfte der Wirtschaftsleistung von heute, das hatten wir 1978. So, jetzt habe ich ja den Raum hier gesehen, bevor er dunkel wurde. Also hier im Raum gibt es ziemlich viele Leute, die 1978 auch schon dabei waren. Also inklusive natürlich Herrn Augstein. So, und mir selbst, nicht? Und die dabei waren, wissen alle, eigentlich war es 1978 ganz schön.
Das ist doch totaler Quatsch, was Sie
sagen. Nee, das können Sie gleich nochmal ausführen, Ihre Traumata von 1978.
Das muss ich echt so sagen, das ist doch echt, weil das ist, ich meine, ich finde Sie irre sympathisch. Ich finde das Buch wahnsinnig spannend. Es hat mir großen Spaß gemacht, das zu lesen. Aber dieser eine Punkt ist doch wie so eine Realsatire, zu sagen, 1978 konnte man auch gut leben.
Also wissen Sie was, Herr Augstein, ich würde mich jetzt gerne nach der Sendung mit Ihnen unterhalten, was Sie 1978 alles erlebt haben. Weil ich habe diese These jetzt schon mit, sagen wir mal, 3000 Leuten ausprobiert. Mit so viele Zuschauer hatte ich schon auf den diversen Lesungen. Und alle, wirklich alle, haben immer gesagt, ja genau, wir waren damals genauso glücklich wie heute. Dann einige haben gesagt, nee, wir waren noch glücklicher. Und andere haben dann so reingeschrien, nein, das lag nur daran, dass wir damals jünger waren. Aber es gab Konsens, dass es 1978 okay war. Also um das mal ein bisschen auszuführen, ne, damit man das dann für die nicht dabei waren. Also das war das Jahr, in dem, das ist ja jetzt top aktuell, ne, Argentinien Fußball-Weltmeister wurde und der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam. So, da wird jeder sagen, okay, klingt wie heute. Und dann war es so, es gab keine Flugmangos, es gab keine Erdbeeren im Winter. Und man konnte auch nicht für 2 Tage nach Mallorca fliegen, um da Betriebsausflug zu machen. Aber stattdessen ist man 3 Wochen nach Italien an den Strand gefahren mit dem Auto. Das wäre natürlich künftig mit der Bahn. Aber wenn man jetzt Leute fragen würde, was ist eigentlich besser, 3 Wochen Italien oder 2 Tage Mallorca, dann werden viele sagen, ach, das war doch eigentlich ganz schön mit Italien. Da war wenigstens Ruhe, man war entspannt, man saß am Strand, es war nichts los, man hat sich erholt. So, also jetzt 1978 als die Katastrophe darzustellen, ist abwegig aus meiner Sicht. Aber jetzt kommen Sie.
Ich finde es deshalb schwierig, weil wir schlittern wirklich am Rand so ein bisschen der Satire entlang.
Also wieso das denn?
Die Lebenserwartung von Männern in Westdeutschland lag 78 bei 70 Jahren und liegt heute bei 78 Jahren. Geht das dann auch zurück?
Nein, weil...
Warum das denn nicht?
Ganz tolle Nachrichten. Ne? Das, die Frage ist auch super. Sie sind übrigens der Erste, der das so konkret stellt. Nee, man kann ja das technologische Wissen, das man hat, gerade das medizinische Wissen, kann man natürlich behalten. Also die 1978 dabei waren, wissen, dass es zum Beispiel sehr viele Frauen gab damals, die an Brustkrebs gestorben sind. Das war war praktisch eine Epidemie. Auch bei den Freundinnen meiner Mutter waren ganz viele betroffen. Das ist heute zum Glück anders. Jetzt ist aber das Gute an einer Krebstherapie, dass die nicht viel Energie kostet. Das heißt, die kann man ja weiter behalten. Ich sage ja nicht, dass wir auf das technologische Wissen von 1978 zurückfallen sollen, sondern nur auf den Energieverbrauch. So, und da sieht man dann eben, dass man vieles, was sich seither entwickelt hat, kann man dann mühelos übernehmen, weil es gar keine Energie kostet. Was aber nicht geht, und damit kommen wir dann zu den unangenehmen Tatsachen. Ich sage noch 2 Sachen, dann kommt Herr Augstein. Also was nicht geht, und was, das wäre dann der Unterschied zu 78, dass die Ökoenergie wird nicht reichen für das private Auto. Also es gibt E-Autos, nicht, die fahren auch schon, die sind technisch möglich. Aber das Problem am E-Auto ist, dass es trotz allem eine riesige Verschwendung ist. Weil es sind immer noch 2 Tonnen, die durch die Gegend fahren. Und im Durchschnitt sitzen da 1,3 Personen drin. So, und diese Art von Verschwendung wird man sich nicht leisten können, wenn man ganz und gar auf Ökoenergie umstellt. Also ist das nichts mit dem Auto. Und damals, 1978, hatte natürlich jeder Familienvater ein Auto. Also insofern sind wir dann in einer anderen Welt. Und das hat auch Konsequenzen. Weil wenn man dann feststellt, okay, das wird nichts mit dem E-Auto, dann muss man sich natürlich fragen in aller Härte, okay, was wird denn aus Baden-Württemberg? Nee, da leben alle vom Auto. Und um das jetzt mal nicht ins Lächerliche zu ziehen, dagegen hat Herr Augstein ja was, das ist eine Zahl vom Statistischen Bundesamt. Im Augenblick ist es so, dass 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt in der Automobilindustrie in Deutschland arbeiten. So, wenn das alles wegfällt, weil man dafür die Ökoenergie nicht mehr hat, dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man jetzt mit diesen Arbeitnehmern? Den kann man ja nicht erzählen, wisst ihr was, ist egal, dass ihr jetzt arbeitslos seid. In 20 Jahren haben wir eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo wir nur noch verbrauchen, was wir recyceln können, sondern das muss man planen. Oder etwas anderes, was auch nicht mehr möglich sein wird, wenn man sagt, okay, hier ist grünes Schrumpfen. Man wird nicht mehr fliegen können. Und zwar weder Kurzstrecke noch Langstrecke, weil einfach dafür die Ökoenergie nicht reicht. Man kann zwar Öko-Kerosin, also so synthetisches Kerosin, herstellen. Das braucht aber wahnsinnig viel Energie. Diese Energie wird man nicht haben. Also kein Fliegen. Zumal ja Fliegen auch noch, selbst wenn es Öko-Kerosin ist, Kondensstreifen hinterlässt, die auch noch die Welt erwärmen. So, und dann nur auch noch eine Zahl. Nicht? Im Augenblick ist es aber so, dass in Deutschland 850.000 Menschen direkt oder indirekt in der Flugindustrie arbeiten.
Was machen die dann alle, die Leute in ihrer Welt?
Ja, genau. Also das, man stellt fest, das hat alles keine Zukunft. Das ist aber nicht das Ende der Arbeit. Denn es gibt ja auch neue Arbeitsplätze. Allein der Klimaschutz wird wahnsinnig viel Arbeit machen. Also die Windräder installieren sich ja jetzt auch nicht von selbst. Und man muss die ganzen Gebäude dämmen, die Wärmepumpen einbauen, die Solarpaneele, die Elektrolyseure für den grünen Wasserstoff und so. Da hat man echt zu tun. Da muss eine ganze Infrastruktur neu aufgebaut werden. Also Arbeitsplätze gibt's nicht. Man muss auch den Wald neu aufforsten. Der wird sowieso schon sterben. Man muss Ökolandbau betreiben. Das geht auch nicht weiter mit der industriellen Landwirtschaft. Also Arbeitsplätze gibt's, aber es ist eben nicht mehr das gleiche Einkommen möglich.
In Ihrem Buch findet sich ein Gedanke, der sich in fast allen Gesellschaftskritiken der letzten so und so viele Jahrzehnte findet, nämlich der Gedanke über den Verzicht. ja, dass der Verzicht eigentlich etwas Schönes ist. Dass die Leute immerzu in unserer kapitalistischen Konsumgesellschaft Sachen kaufen, die sie gar nicht brauchen und die sie auch überhaupt nicht glücklich machen und so. Und immer wenn ich das lese, frage ich mich, stimmt das eigentlich wirklich? Sind diese Leute alle so bescheuert, dass sie immerzu Sachen machen, die total überflüssig sind und sie gar nicht glücklich machen? Glauben Sie das echt, dass Leute so sind? Ich glaube das nämlich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, die Leute machen eigentlich das, was sie wollen.
Ja, das glaube ich.
Das ist eine steile These.
Ja, das glaube ich auch. Aber sie werden auch verführt, weil das ist natürlich eine ganz wichtige Erkenntnis über den Kapitalismus. Wir konsumieren hier nicht, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, obwohl die Werbung das behauptet, sondern wir müssen konsumieren, um das System zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu retten. Und dass die Leute ganz viel Zeug haben, das sie gar nicht brauchen, kann man einfach an Studien sehen.
Was bedeutet das Wort brauchen?
Brauchen?
Ja.
Ja, das wollte ich jetzt gerade anhand einer sehr intelligenten Studie des Umweltbundesamtes belegen. Mhm. Also diese Studie hatte zwei Teile. Und der erste Teil war, dass man einfach repräsentative Haushalte gefragt hat, wie viele Gegenstände sie haben. Da wurde jeder Löffel mitgezählt, kam raus 10.000 Gegenstände. Dann kam der zweite Teil der Studie, das war der intelligente Teil. Da wurden die Leute gefragt, ja und wie viel von diesen Gegenständen fassen sie denn konkret im Alltag an? Also werden wirklich benutzt. Kam raus nur 5.000 Gegenstände. So, wenn Sie jetzt mal an Ihre Garagen, Keller, Dachböden, Schränke denken, dann werden Sie auch genau wissen, okay, da ist ganz viel Zeug, das habe ich schon ganz oft, schon ganz lange nicht mehr gesehen. Und dann wäre natürlich naheliegend zu sagen, okay, wenn man nur die Hälfte von dem ganzen Zeug braucht, dann kauft man auch nur die Hälfte. Nur dieses, dass jetzt jeder einzelne Konsumverzicht betreibt, das geht eben nicht. Weil wenn Sie jetzt alle sagen würden, hier im Raum, okay, habe ich eingesehen, ich konsumiere morgen nur noch die Hälfte, mehr brauche ich ja nicht, dann würde sofort die Wirtschaft zusammenbrechen, weil dann die Leute in den Läden arbeitslos wären. Die Fabriken könnten nicht mehr produzieren, weil kein Mensch das Zeug mehr kauft. Das heißt, Konsum ist zwingend, um das System zu stabilisieren. Und deswegen kann man jetzt auch nicht einfach über individuellen Konsumverzicht nachdenken oder immer, das nervt mich auch total, den Einzelnen moralisch dann immer zwingen, jetzt über sein Leben nachzudenken, nach dem Motto, du bist nicht klimaneutral, sondern man muss das Gesamtsystem schlagartig umbauen, damit es nicht chaotisch kollabiert.
Aber da spricht eben dann doch auch wirklich die Ökonomin aus Ihnen, denn also ich zum Beispiel denke ja, wenn ich Konsum höre, immer eher an Identitäten. Ich glaube, dass Leute ganz stark aus Identitätsgründen konsumieren. Ehrlich gesagt, scheißegal, ob sie das Zeug danach brauchen oder nicht, aber der Akt des Konsums ist ein identitätsstiftender Akt für ganz viele Menschen. Es verortet sie in bestimmten sozialen Zusammenhängen, in denen sie sich verorten wollen. Davon profitieren die Leute, davon haben die was und das ist sozusagen, entspricht, glaube ich, zu einem gewissen Teil einer bewussten Entscheidung. Und wenn ich überlege, das vergleiche mit anderen identitätsstiftenden Mechanismen, die wir in der Vergangenheit hatten, Religion, ja, Nationalismus, ist der Konsum im Vergleich zwar für das Klima schlecht, aber vielleicht für den Weltfrieden gar nicht so schlecht, oder?
Also es kann natürlich sein, dass Leute denken, sie würden...
Wir nehmen heute Abend die prokapitalistische...
Das ist für ihn ganz neu, genau. Ja, nein, es kann natürlich sein, dass Leute ihre Identität dadurch ausdrücken, dass sie ein T-Shirt kaufen, das es tausendfach bei Primark gibt, nicht? Ich weiß nicht genau, was die Identität sein soll, wenn man Mode kauft, die alle haben, aber egal. Das kann sein, dass das so ist. Nur das Problem ist doch, was nutzt mir meine Identität, wenn ich nicht überleben kann?
Ist ein anderer Punkt. Aber wir gingen ja aus von dem Punkt sozusagen, dass Verzicht auch schön ist. Und ich finde, dass...
Aber es gibt auch diese ganzen Ratgeber, die füllen Regale, die heißen alle Simplify Your Life.
Ja, und dann kann ich ganz viele Sachen kaufen, mit denen ich mein Leben vereinfachen kann. Ganz
ja,
richtig.
Und das gibt es inzwischen in allen Varianten. Erst gab es nur Simplify Your Life und jetzt gibt es Simplify Your Kitchen und Simplify Your Living Room und ich weiß nicht was. Also da scheint ein ungebrochener Markt zu herrschen zum Thema Simplify.
Das ist Kapitalismus. Der Kapitalismus assimiliert auch die Kritik an ihm. Und,
ja, aber das zeigt doch, dass die Leute eigentlich überfordert sind von dem ganzen Zeug, das sie haben. Und man muss ja sagen, dass das Einzige, was wirklich knapp im Leben ist, ist die Zeit, nicht? Weil wir ja bekanntlich alle sterben müssen. Und eigentlich ist es Quatsch, diese knappe Zeit mit Konsumgütern zu füllen, die man erst kaufen und dann unterhalten muss und dann muss man sie reparieren und dann muss man sie wegschmeißen. Nicht? Also ein wirklich Zyklus des Wahnsinns. Also insofern bin ich eigentlich guter Hoffnung, dass die Leute auch mit weniger zufrieden sind. Das Problem ist eher, wie man das organisiert, ohne dass ein ökonomisches Chaos entsteht.
Sehr schönes Stichwort. Wie findet denn der Übergang in eine andere Welt statt? Über die andere Welt reden wir gleich nochmal, aber wie findet der Übergang statt, der Transformationsprozess? Das ist ja eigentlich ein Kernproblem des ganzen Themas, oder?
Genau. Das ist das, wo ich eigentlich Neues sage.
Ja. Ich fand, das andere war für mich auch schon alles neu, aber gut. Also ja.
Ja, okay. Also das Problem, das wir jetzt haben, ist, um es mit Händen darzustellen, was jetzt leider die Radiohörer nicht sehen können. Also hier haben wir den großen Kapitalismus, der auch noch wachsen muss, damit er stabil ist.
Hebt die linke Hand und wedelt damit vor sich.
Ja, genau. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir die viel kleinere ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man eben nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Und wo man auch nicht unglücklich wäre, denn das wäre ja alles wie 1978, nur besser. Ne? So, aber die Frage ist eben, wie kommt man dahin, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert mit Millionen von Arbeitslosen, weil man eben nicht mehr privat Auto fahren kann oder fliegen kann. So, und da kommt jetzt der Weg. Und da ich ja Historikerin bin, nicht nur Bankkauffrau, war es natürlich naheliegend, in der Geschichte rumzugucken, ob es nicht ein Beispiel gibt, wo eine kapitalistische Wirtschaft schon mal erfolgreich geschrumpft wurde, ohne dass dann Chaos ausbricht. Und das ist der Moment, wo einem dann die britische Kriegswirtschaft ab 1939 ins Auge fällt. Und natürlich ist es erstmal seltsam, dass nun ausgerechnet die britische Kriegswirtschaft von anno dazu mal die Lösung sein soll. Aber um das zu verstehen, muss man nochmal in das Jahr 1939 zurückgehen. Denn damals war es so, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Als er aber ausbrach, war klar, dass Hitler Großbritannien angreifen würde, weil es aus strategischen Gründen so war, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg nur gewinnen konnte, wenn er Großbritannien besetzt. Das hätte Hitler auch immer so gesehen, hat er so gesagt, und das war auch für die Briten klar. So, das ist jetzt natürlich doof, wenn irgendwie ein Weltkrieg ausbricht und man ganz sicher weiß, dass man angegriffen wird und man hat nicht genug Waffen. Und in dieser Situation blieb den Briten nur noch eins, und das wurde dann auch in ganz kurzer Zeit umgesetzt, nicht in Jahrzehnten. Die Friedenswirtschaft, die normale Konsumwirtschaft wurde geschrumpft, um eben die Fabriken freizuräumen für das Militärgerät, das man jetzt brauchte, also Radargeräte, Munition, Flugzeuge, Panzer, U-Boote und so. Und dieser Militärteil ist für uns unwichtig, aber interessant ist eben dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft. Und dabei ist dann in Großbritannien ein völlig neues System entstanden, nämlich man könnte sagen eine demokratische, private Planwirtschaft. Und das war etwas völlig anderes als der Sozialismus unter Stalin. Das weiß ja jeder, wie das funktioniert hat, weil das später auch in der DDR eingeführt wurde. Bei Stalin war das so, alles wird verstaatlicht, inklusive der Imbissbuden. Und dann gibt es eine riesige Planungsbürokratie in Moskau, die bis zur letzten Schraube in der letzten Fabrik erzählt, was die alle zu tun haben. So lief das in Großbritannien gar nicht. Alles blieb privat. Die Manager und Unternehmer konnten ihre Fabriken eigenständig führen. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird. Und diese knappen Konsumgüter wurden dann gerecht verteilt. Das heißt, es wurde rationiert. So, man muss wissen, dass die Briten im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert haben. Aber es war natürlich alles knapp. Und die Rationierung war extrem populär. Ganz einfach, weil es die Gesellschaft in dieser Notsituation des Krieges unglaublich entspannt hat, zu wissen, dass alle das Gleiche bekommen und dass die Reichen keine Privilegien haben. So, und ich glaube, das ist unsere Zukunft. Staatliche Planung und auch Rationierung. Das klingt jetzt vielleicht total schräg zu sagen, die Rationierung ist sozusagen unsere Zukunft, aber weil die Klimakrise ja schon da ist und auch voranschreiten wird, wird es auf jeden Fall so kommen. Das erste Gut, das in Deutschland rationiert werden wird, ist Wasser. Und nicht, weil wir jetzt hier zur Wüste werden, sondern weil einfach die Dürren und die Hitzeperioden sich immer ausdehnen werden, immer auch dramatischer werden. Und das Interessante ist eben, dass wenn ein existenzielles Gut knapp wird, dann interessiert sich kein Mensch mehr für den Markt oder Preise oder freie Wettbewerbsmechanismen, sondern alle stehen direkt beim Staat und wollen, dass der jetzt entscheidet, wer dieses knappe Gut, sprich zum Beispiel Wasser, bekommt. Also ist das jetzt die Landwirtschaft, ist das die Industrie, sind das die Haushalte? Und dann wollen die Leute, dass jetzt zugeteilt wird. Und das macht der Staat dann auch, aber der teilt nicht irgendwelche Preise zu, sondern physische Mengen. Da geht es ganz konkret um Liter. Und dass das so läuft, wissen alle Berliner, weil ja der Landkreis Erkner schon gesagt hat, dass wenn man da hinziehen will neu, ab 2025 das so läuft, dass man dann als neu zugezogener nur noch 125 Liter pro Tag und Kopf bekommt. Das ist viel, ne? Aber das ist der Anfang der Rationierung. So, und natürlich ist klar, wenn dann irgendwie es Dürre gibt oder zu viel Hitze, dann werden die Mengen einfach gesenkt und gesagt, ja, nicht mehr 125 Liter, sondern 180, 60, was immer.
Wir haben jetzt hier in der Sendung nur noch 4 Minuten und dann muss ich mich leider von den Hörerinnen und Hörern des RBB verabschieden und wir können hier im Literaturhaus noch ein bisschen weitermachen. Aber in diesen letzten 4 Minuten würde ich gerne noch von Ihnen erklärt bekommen, ich glaube, jeder, der das jetzt gehört hat, kann sich ungefähr vorstellen, also, dass er sich das nicht vorstellen kann und dass das total krass und drastisch ist. Die Frage, die Sie mir jetzt noch beantworten müssten, ist, warum um alles in der Welt und wie um alles in der Welt soll eine Transformation in diese entfernte Variante einer Gesellschaft, für mich ist das Science Fiction, friedlich und demokratisch ablaufen? Warum? Welche Partei geht damit an die Wahlurne und wird dann gewählt? In unserer Gesellschaft, weil wir leben ja in der Realität und nicht irgendwo anders.
Ja, Sie haben völlig recht. Also wenn ich jetzt eine Partei gründen würde und da steht drüber Partei für den Verzicht oder so.
1978.
Partei für 1978, genau. Dann würde mich keiner wählen. Das hatten wir ja vorhin schon, das war der Anfang unseres Gesprächs. Die Mehrheit der Wähler will unbedingt an das grüne Wachstum glauben und hängt dieser Illusion an. So, deswegen bin ich auch keine Politikerin, sondern ich bin Journalistin. Also was ich hier mache, ist Analyse. Ich suche jetzt nicht nach politischen Mehrheiten. Ich sage einfach, was geht und was nicht geht. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig für eine Gesellschaft, das zu trennen. Wenn es nämlich so wäre, dass man nur denken darf, wofür es eine Mehrheit gibt, da muss man gar nicht mehr denken. Das ist schon gedacht, und zwar von der Mehrheit. Das heißt, Fortschritt oder überhaupt Diskussion kann ja nur entstehen dadurch, dass Leute etablierte Wahrheiten in Frage stellen und versuchen, eine andere Diskussion hinzubekommen. Und in aller Bescheidenheit, nicht? Das ist das, was ich gerade versuche.
Lassen Sie uns doch ganz kurz nochmal dann aber bei der Partei bleiben, der Sie als zweite Partei beigetreten sind und deren Mitgliedschaft, wie ich gelesen habe, Sie haben ruhen lassen.
Das war aber jetzt nicht eine Kritik an den Grünen.
Nein, habe ich das nicht verstanden.
Nee, sondern weil alle dachten, ich will da Ministerin werden.
Ja, ist gut.
Also, diesen Irrtum wollte ich dann vorbeugen.
Ja, das wäre dann auch mit der These natürlich auch schwierig geworden.
Genau.
Die Grünen haben ja eigentlich sich in die andere Richtung entwickelt und nicht in die von Ihnen sozusagen hier angedachte. Sie sagen, Sie sind keine Politikerin. Okay, ich will Sie da auch gar nicht haftbar machen. Das wäre ja auch blöd und langweilig. Aber Sie müssen schon ein bisschen, finde ich, uns nochmal helfen. Wie ist das politisch transformierbar? Weil wenn das die Realität ist, die Sie sagen, dann müssen die sich doch dessen auch annehmen, oder?
Ja, aber Politiker und Parteien folgen, die führen nicht. Sondern was wichtig ist, ist, dass die Basis, sprich die Wähler, sich verändern. Dass die Wähler einsehen, dass das nichts wird mit dem grünen Wachstum. Und wenn das dann Konsens ist, dann kann man auch politisch darüber nachdenken. Also wichtig sind die Wähler, genau. Und deswegen versuche ich ja jetzt, die normalen Leser zu erreichen.
Und die Medien doch auch, weil ich meine, in den Medien
genau.
Wird doch das grüne Wachstum wird in den Medien doch auch propagiert. Also diese von Ihnen für unsinnig erklärte Weltsicht ist aber die, die wir überall immer lesen.
Ja, deswegen bin ich ja auch so dankbar, dass ich jetzt mit dem Chefredakteur vom Freitag diskutieren kann.
War das jetzt gemein? Oder?
Nein, ganz ernst gemeint. Sie sind ja auch die Medien.
Ach, ich verstehe schon, okay. Frau Herrmann, vielen Dank für dieses Gespräch, auf das ich mich sehr gefreut habe, weil Ihr Buch wirklich einem die Socken von den Füßen fliegen lässt. Ich kann es den Hörerinnen und Hörern des RBB nur sehr empfehlen. Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Herrmann. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir verabschieden uns jetzt vom Radio und reden hier im Literaturhaus noch weiter. Danke und tschüss.
Ich danke, dass ich hier sein durfte. Applaus